Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Einkaufscommunity, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Ronja Frühbeis und seit meiner Studienzeit befasse ich mich mit den Themenbereichen Supply Chain Management und hier vertiefend mit dem Einkauf und mit der Beschaffung. Und heute darf ich mich wieder in den Moderationsstuhl von Kaufkraft schwingen und mich drängende Fragen stellen. Gelächert wird heute jemand, den ich schon mal als Gast hatte und dessen Stimme Ihnen als treue Hörerschaft wohl allzu bekannt sein sollte. Professor Florian Klemann ist erneut mein Gesprächspartner für Kaufkraft. Florian, ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen können. Hallo!
Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Wir haben gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ist mir eingefallen, ob du noch dein Buch Probe gelesen hast, damit du heute alle Fragen beantworten kannst.
Dann habe ich gesagt, ich werde diese Frage wegkichern und habe aber mir in der Zwischenzeit auch eine gute Antwort dazu überlegt. Ich habe es parallel zur Aufzeichnung als PDF geöffnet, aber ich habe es nicht nochmal gelesen.
Ach, dann kannst du zumindest gut spickern, wenn ich die frechen Fragen auspacke. Nochmal kurz zur Abholung. Die meisten Kaufkraft-Fans wissen es zwar schon, aber Florian, du bist Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und hier hast du den Fokus auf Einkauf und Beschaffung gelegt und hast sogar den Masterschwerpunkt Digital Sustainable Procurement und Supply Management aufgebaut. Großer Erfolg! Und wer Florians Werdegang da noch näher kennenlernen will, den empfehlen wir, die Folge 44 von Kraftkraft reinzuhören. Da erzählst du uns mehr von dir. Was aber jetzt der ein oder andere vielleicht noch nicht weiß, ist du...
Ich werde dieses Jahr 44. Ist das ein Zeichen?
Dann kannst du ja die Folge auch nochmal anhören, wenn du 44 bist.
Vielleicht sollte ich das tun, ja.
Was du auch machst und was vielleicht nicht jeder weiß, ist, du bist Autor für Fachliteratur, auch in diesem Bereich. Und du hast kürzlich die dritte Auflage deines Buches Einkauf 4.0 rausgebracht. Und das wäre heute so unser Kernthema, worum wir uns drehen.
Ich habe es zwar nicht nochmal gelesen, aber ich behaupte, ich bin in dem Thema hinreichend
versiert. Das glaube ich auch. Ich weiß aber nicht, ob jeder da so super versiert ist. Gerade dieser Begriff 4.0, Industrie 4.0, Einkauf 4.0, der saust uns oft immer entgegen und vielleicht ist es aber nicht allen geläufig, was das eigentlich bedeutet. Jetzt hast du ein Buch dazu geschrieben, einen kompletten Wälzer. Vielleicht kannst du uns in kurzen Worten mal sagen, was das Konzept des Einkaufs 4.0 umfasst.
Ja, also ich muss erst mit dem Wälzer aufräumen, weil 60 Seiten sind es, glaube ich, also es ist eher ein Kompaktbuch. Nichtsdestotrotz tatsächlich in der dritten Auflage und 4.0 ist deswegen kein Widerspruch zur dritten Auflage, sondern viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich oder von den Hörern wissen das wahrscheinlich, dass es mal vor 10, 15 Jahren so einen Impuls gegeben hat zu sagen, wie bringen wir auch Deutschland als Industriestandort ins digitale Zeitalter und hat dafür den Begriff Industrie 4.0 geprägt. Oder gesetzt im Rückgriff auf bisher drei industrielle Revolutionen, hat man gesagt, der Einsatz von Digitalisierung und Mikroelektronik und so weiter ist dann die vierte industrielle Revolution. Und da habe ich damals die Idee gehabt zu sagen, okay, wenn das für die Industrie gilt, dann ist der Einkauf da ja mit einer wichtigen Rolle und deswegen bedeutet in dem Fall eigentlich Einkauf 4.0 nichts anderes als eben den Einkauf ins digitale Zeitalter zu heben oder teilhaben zu lassen an der digitalen industriellen Revolution oder.
Mhm. Und jetzt habt ihr, du hast ja selber gesagt, waren so die, dass das schon länger her ist, dass 4.0, Industrie 4.0 aufgekommen ist. Und die erste Auflage eures Buches habt ihr vor über 10 Jahren veröffentlicht. Und wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen, wirklich so ein spezifisches Thema in ein Buch zu packen? Es ist ja doch ein Nischenthema, würde ich jetzt behaupten wollen.
Ja, also ob Einkauf oder digitaler Einkauf ein Nischenthema ist, ich selber bin, und da hast du ja gerade die richtige Folge auch schon herausgesucht gehabt, eben schon seit Jahrzehnten einkaufsinteressiert, einkaufsbegeistert und glaube, hab da aber auch was jeden von uns im Einkauf immer so ein bisschen triggert oder prägt, ist, dass wir sagen, wir tragen unheimlich viel Verantwortung, wir tragen unheimlich viel zum Unternehmenserfolg bei, nur die Anerkennung, die uns dafür zuteil wird, die ist zu überschaubar, zu gering. Und so hatte ich dann, ich war 2015 dann auch gerade Prof geworden, eben mir gedacht, naja, also irgendwo, das ist doch jetzt die Chance, den Einkauf zu einem Vorreiter zu machen, gerade bei dem Thema Digitalisierung, was da eben gerade einen Quantensprung erlebt hat, den Einkauf da weiter voranzubringen oder eben ja als Ersten in die Lokomotive zu setzen, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Und habe dann aber auch gemerkt, dass es dazu vergleichsweise, wie leider üblich, eben wo das ganze Thema eben nicht nur den Einkauf betroffen hat, sondern eben wirklich die gesamte Industrie mitnehmen sollte. Und der Einkauf war irgendwie, wenn man diese Seite aufgeblättert hat, bis auf so ein paar Publikationen und sage ich mal, kleine Artikelchen oder Blogbeiträge, war nichts da. Und genau das war dann eben der Anspruch zu sagen, hey, das ist eine industrielle Revolution, die wir da erleben oder vielleicht sogar mitgestalten können, auch aus Einkaufssicht. Und deswegen dann auch die Entleihung zu sagen, wir gehen da begrifflich eben auf dieses 4.0 und gleichzeitig haben wir aber auch schon versucht, das Ganze wissenschaftlich zu unterfüttern, heißt, haben in dem Zusammenhang auch eine Studie durchgeführt unter verschiedensten Teilnehmern. Was versteht ihr unter Einkauf 4.0? Welche Themen werden mit welcher Relevanz dort auf uns zukommen, sodass das also nicht sozusagen nur im akademischen Elfenbeinturm geschehen ist, sondern dann eben auch ein solides Fundament hat, zu sagen, digitaler Einkauf oder digitale Revolution im Einkauf, das hat dann irgendwie auch eine Heimat oder irgendwie hat man da mal so einen Meilenstein eingeklopft, selbst wenn nicht jeder der Grundidee des Einkaufs 4.0 vielleicht so zugetan war wie wir.
Denkst du denn, dass der Einkauf mehr Bedarf hat, sich spezifisch zu Digitalisierung zu wandeln, gerade im Vergleich mit anderen Fachbereichen?
Ich würde es vielleicht andersrum formulieren. Die anderen, also wenn wir mehr wahrgenommen werden wollen, und das ist etwas, was ich bei vielen in der Einkaufscommunity wahrnehme, dass dieser Wunsch nach mehr Anerkennung da ist, dann sehe ich da eben und also sah und sehe ich eben Digitalisierung da als ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was dann mit Blick auf andere Funktionsbereiche halt auch wichtig ist, auch die entdecken natürlich das Thema Digitalisierung. Das heißt, wenn wir es nicht aktiv angehen und vielleicht sogar proaktiv angehen, dann wird es nicht so sein, dass wir irgendwo mit dem Status quo weiterleben, sondern dann wird die Digitalisierung und mit den zentralen Entscheidungen, die die Digitalisierung ja auch bereithält für ein Unternehmen, dann geraten wir vielleicht sogar wieder mehr ins Hintertreffen. Und das ist natürlich was, was irgendwie auch meinem Selbstverständnis von einem modernen, innovativen Einkauf überhaupt nicht entspricht.
Das ist, glaube ich, die beste Werbung. Keiner will ins Hintertreffen gelockt werden, deswegen unbedingt sich hinsichtlich in Einkauf 4.0 weiterbilden. Welche Schwerpunkte habt ihr denn? Du hast schon erzählt, ihr habt eine Umfrage auch gemacht zum Verständnis von 4.0, aber auch so von den Ausprägungen. Was für Schwerpunkte habt ihr denn noch gelegt, um Leser zum Kauf vielleicht auch zu motivieren?
Ja, also abgesehen vom niedrigen Retailpreis von, glaube ich, 14,99 €, eben für einen Nicht-Wälzer, hat sich der Schwerpunkt tatsächlich so ein bisschen gewandelt im Verlauf der drei Auflagen. Also in der ersten Auflage war das Thema Digitalisierung, Prozessdigitalisierung und auch die Potenziale darin ein relativ starker Schwerpunkt. Ich muss auch sagen, da war das Thema, und das war jetzt auch spannend für mich dann im Rahmen der dritten Auflage, Erstellung der dritten Auflage eben spannend, das auch nochmal zu betrachten und nochmal drauf zu reflektieren, dass viele Dinge, die wir eben 2015 als Potenzial oder vielleicht als Zukunftsvision dargestellt haben, dass wir die jetzt tatsächlich auch spätestens mit dem Sprung von KI in den letzten 3-4 Jahren wirklich von der Vision sozusagen in die Realität geholt haben. Und dadurch ist es natürlich nötig, das Buch auch nochmal entsprechend anzupassen, damit es nicht gelesen wird und gesagt wird, haben wir schon, gibt's schon und so weiter. Inhaltlicher Schwerpunkt nach wie vor ist sicherlich das Potenzial, das Digitalisierung für den modernen Einkauf bereithält. Immer auch ein Schwerpunkt des Buches war und ist auch geblieben, ein Reifegradmodell sowie ein strategischer Ansatz zur Entwicklung einer Digitalisierungsroadmap. Insgesamt ist der Themenschwerpunkt aber ein bisschen weg von dem reinen Prozessdigitalisierung, ist mehr in Richtung ganzheitliche Entwicklung der Einkaufsorganisation gegangen. Digitalisierung ist zwar eine absolute Schlüsseltechnologie, um den Einkauf und auch andere Bereiche voranzubringen, aber es ist eben nicht das Einzige. Und diese ganzheitlichere Perspektive ist sicherlich was, was jetzt auch in der neuen Auflage noch ein bisschen stärker Gewicht bekommen hat. Also, dass man auch sagt, Nachhaltigkeit muss damit rein, Agilität muss damit rein, eine Perspektive auf das Personal, das den Einkauf 4.0 tragen und weiterentwickeln muss. Das sind Themen, die dann zusätzlich vielleicht über die Jahre als Schwerpunkt sich herausgebildet haben?
Ja, das war für mich auch so eine Frage, die mir doch ein bisschen unter den Nägeln gebrannt hat, ist so gewesen, wenn wir einmal aufsetzen, das ist Einkauf 4.0, warum müssen wir dann nochmal überarbeiten, was Einkauf 4.0 ist? Also eigentlich, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen oder mir zumindest zustimmen, das freut mich immer sehr, dass der Einkauf 4.0 eben nichts Statisches ist, sondern sehr dynamisch, sich die ganze Zeit wandelt und eben nicht, wir machen einmal was zum Einkauf 4.0, zur Digitalisierung und sind dann fertig damit.
Also grundsätzlich bin ich ausreichend glücklich verheiratet, um zu wissen, dass man einfach immer zustimmt und sagt, du hast völlig recht. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass der Einkauf eben eine Schnittstelle zu hochdynamischen Märkten ist und Schnittstelle intern zu auch typischerweise dynamischen, sich also im Sinne von sich verändernden Realitäten ist. Und dann zu sagen, wir setzen da einmal ein Zielkonstrukt fest oder ein Konzept fest und das bleibt dann einfach so. Da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren genug Umwelteinflüsse erlebt, sei es 2020 mit Corona, sei es mit einer geopolitischen Veränderung ab 2022, dass wir sagen können, wir halten da stur an einem Konzept fest, sondern eher das Konzept ist eher darauf ausgerichtet, eben permanent sich zu orientieren, einzuordnen, wo sind die wesentlichen strategischen Impulse oder langfristigen Impulse und welchen müssen wir da nachgeben, ne? Weil wir einfach im Einkauf nicht in einem statischen Vakuum unterwegs sind, sondern eher im Gegenteil einem wirklich hochdynamischen Umfeld und Umweltsystem. Und da muss man eben auch, finde ich es zumindest wichtig, auch für mein Konzept, dass man das auch ein gutes Stück weit dann eben mitgeht und das Fundament sozusagen festzieht und dazu auch die Methode, die wir da anwenden oder vorgeschlagen haben im Rahmen des Buches, hat sich zum Beispiel nicht so stark verändert wie die Inhalte, die wir im Rahmen des Modells dann besprechen im Sinne von ja Prozessdigitalisierung oder. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir einfach nur die neuesten Rechtschreibregelungen umgesetzt haben, um das Buch sozusagen der dritten Auflage zuzuführen, sondern wirklich die Themen, die sich eben auch neu gezeigt haben. Resilienz war, glaube ich, so ein Schlagwort, zumindest mal anzusprechen.
Jetzt hast du dein eigenes Konzept, dass man den Einkauf ein bisschen überarbeiten muss, ja schon genannt. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum hast du denn dein Buch auch überarbeitet? Also was hast du im Buch? Du hast schon ein bisschen angeteasert, aber was hast du da noch verändert?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Sie hören diesen Podcast mit Spannung und freuen sich über neue, wertvolle Impulse? Dann wissen Sie, aktuelle Informationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Einkauf, sondern in allen Bereichen Ihres Unternehmens. Doch bei der Vielzahl an Quellen, von Zeitungen, Fachbüchern und Fachzeitschriften über Datenbanken und Einzeldokumente bis hin zu Lizenzen und Normen wird es schnell unübersichtlich. Bis zu 50 Millionen Produkte, unterschiedliche Lizenzmodelle und laufende Preisveränderungen machen die Informationsbeschaffung zur echten Herausforderung. Die Lösung? Ein starker Partner, eine zentrale Plattform und ein klar strukturierter Prozess. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Jetzt entdecken, wie einfach professionelles Informationsmanagement sein kann mit Schweizer Fachinformationen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Hören.
Warum hast du denn dein Buch auch überarbeitet? Also was hast du im Buch? Du hast schon ein bisschen angeteasert, aber was hast du da noch verändert?
Ja, was habe ich da noch verändert? Ich glaube, ich knüpfe trotzdem nochmal an die vorige Antwort an, weil mir da ein wichtiger Begriff oder ein wichtiger Gedanke auch entkommen ist. Und zwar der Begriff der digitalen Transformation wird ja gerne auch verwendet. Ja, und dann habe ich mal in einem Praxisprojekt, das ich gemacht habe, gehört, ja, wir haben uns vor 3 Jahren erst transformiert. Warum müssen wir uns denn jetzt wieder transformieren? Ja, und da ist für mich dieser Begriff Transformation hat sowas Großes irgendwie so man wälzt eine große Maschine um oder eine große Organisation um und dann bleibt die stehen. Ja, und für mich ist Transformation aber eben nicht zielend auf einen Endzustand hin, der genauso erreicht wird, sondern ist eben ein permanentes Leben in Fluss und ein Gestalten von Fluss, soweit das eben möglich ist. Ja, und das war, glaube ich, auch der Gedanke, der mir dann eben im Zusammenhang mit der dritten Auflage gekommen ist. Ich hatte mich mal wieder im Rahmen von einem Forschungsprojekt intensiver mit der Digitalisierung auseinandergesetzt und habe gemerkt, so boah, da hat sich schon, also ich meine, ich, wie gesagt, bin an der Hochschule, ich bin in Beratungsprojekten tätig, auch mit Unternehmen aus verschiedenen Kundenindustrien, und da merkt man das natürlich dann auch im privaten Bereich, ist das Thema KI, ne, Generative AI, ChatGPT und Co. Und dann hab ich so drüber nachgedacht, so, da müsste ich mal wieder in das Buch schauen, ne, zweite Auflage, zu dem Zeitpunkt ungefähr 3,5, 4 Jahre alt, und dann merkst du so, oh ja, so aktuell, wie ich gedacht habe, ist es eigentlich nicht mehr. Und da hat sich schon echt viel getan, und zwar sowohl auf der akademischen Seite, das heißt, ich habe nicht einfach nur meine neuesten Gedanken aufgeschrieben, sondern eben auch neue Quellen mit eingebaut, nochmal wirklich intensiv gescannt, was die Forschung dazu sagt, und das aber halt auch mit meinen Erfahrungen aus Praxis und aus dem Studium und Netzwerken angereichert, zu sagen, okay, gibt's da was Neues? Und ja, da gibt es schon eine ganze Menge Neues, also zu Prozessmodellierung, also Potenziale von KI ist natürlich was, was wie gesagt vor jetzt 5 Jahren, also zur zweiten Auflage, was da damals wie gesagt noch ein theoretisches Potenzial war und jetzt 4, 5 Jahre später Tool-Anbieter genau diese Fähigkeiten von Einkaufssystemen oder Einkaufs-IT-Tools bereitstellen, die es vor 4, 5 Jahren schlicht, wie gesagt, nur als theoretisches Konzept gegeben hat. Und das ist, glaube ich, nach wie vor auch der Anspruch bei dem Buch, zu sagen, wir möchten einen Überblick geben, was es eben sozusagen diese ganzheitliche digitale Entwicklung, ganzheitliche digitale Revolution, was das bereithält. Und da kann man nicht sagen, ja, wir hatten vor 4 Jahren Revolution und seitdem ist alles gleich geblieben, sondern man merkt eben, wie sich da das Leben und damit auch die Einkaufswelt weiterentwickeln.
Kannst du mir da so ein bisschen Themenschwerpunkte vielleicht sagen oder einen Themenfokus gerade, ob was vielleicht eher für die Praxis ist oder für die Forschung relevant ist? Weil du hast jetzt KI schon genannt und auch euer Reifegradmodell, aber was kann ein Leser erwarten, der 4.0 Auflage 1 vielleicht schon hat?
Oder da hätte ich es jetzt vielleicht tatsächlich im Vorfeld doch besser durchlesen müssen, was jetzt genau der Unterschied ist. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach einen guten Schritt praxisnäher noch geworden. Ja, ich sehe akademische Forschung da auch nicht als, wie gesagt, Elfenbeinturm, sondern als was, was irgendwo sich tagtäglich mit dem beschäftigt, was eben in den Unternehmen passiert und nicht, was als theoretisches Konstrukt eventuell unter Umständen ceteris paribus, also verschiedenste Einflüsse ausgeklammert funktioniert, sondern etwas ist, wo die Leute, wenn sie wollen, eben auch selber losstarten können und sagen, ich packe mir das Buch, ich nehme das Reifegradmodell und frage nicht den Herrn Klemann um Unterstützung, sondern ich bohr das mal selber auf und führe das dann einer Vision zu oder einem strategischen Konzept zu. Also es soll eigentlich die Brücke schlagen zwischen der Vielfalt, die akademische Welt empirisch gesichert oder wissenschaftlich gesichert bereithält, aber das Ganze eben auch kurz und kompakt für die Unternehmenswelt verdaubar zu machen. Ja, und ich bin jetzt, sage ich mal, zu tief in meiner eigenen Blase, was das Reifegradmodell angeht, um zu sagen, das Buch liest man durch und dann kann man das quasi in einem Rutsch bei sich im Unternehmen durchführen. Aber ich schreibe diese Bücher tatsächlich immer mit bestimmten Personen im Kopf, die in der Lage sein sollen, dieses Buch zu lesen und dann zu sagen, okay, das kann ich jetzt auch selbstständig umsetzen. Und das, diese Brücke zu schlagen zwischen einer gewissen Fundierung und nicht Schaumschlägerei thematisch, sondern eben einer thematischen Fundierung und Verankerung, die auch in einer breiten empirischen oder wissenschaftlichen Fundament ankert und gleichzeitig nicht nur einen Leitfaden schreiben im Sinne von so malst du ein Excel-Template oder sowas, sondern eben schon die Komplexität von strategischer Gestaltung irgendwo aufzufassen, ohne die Leute mit, wie gesagt, Schaumschlägerei oder irgendwelchen total abgespaceden Gedanken zu überladen.
Verrätst du uns, wen du im Kopf hattest, als du das Buch geschrieben hast?
Nein.
Nein, schade. Aber ein Versuch war es wert. Das heißt, um es so ein bisschen zusammenzufassen, es ist kein Theorie-Zusammenfassung, es ist aber auch kein reines Praxis, mach diesen Schritt, dann findest du diesen Schritt vor, kein eins nach dem anderen, sondern wenn du Orientierung brauchst, kann man dein Buch zur Hand nehmen und kriegt eine Hilfestellung von dir als Verschriftlichung.
So ist es zumindest gedacht und das Feedback, das ich dazu erhalte, geht auch in diese Richtung und das Feedback zum Beispiel vom Verlag geht immer die Richtung, Herr Klimann, wollen Sie nicht mehr darüber schreiben? Und dann sage ich, für mich ist es doch gerade der Challenge eben in, ich weiß es nicht genau, es sind glaube ich 100 Zeichen, 100.000 Druckzeichen, alles Wesentliche zu sagen, finde ich da an der Stelle deutlich spannender, als zu sagen, ich schreibe es in 250.000 plus x Zeichen, weil dann sozusagen diese Kompaktheit gerade verloren geht. Ja. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass eben Dinge immer wieder rausfliegen. Das ist in dem Fall jetzt tatsächlich eben immer so technologisch unterlegte Szenarien. Die sind jetzt einfach von der Realität überholt worden. Deswegen ist so ein Teil zum Beispiel eher rausgeflogen und vielleicht noch ein bisschen mehr Praxisnähe mit reingekommen.
Und ich glaube auch so eine kürzere Version, eine schmalere Version ermöglicht auch immer die Individualität der einzelnen Unternehmen mit aufzunehmen, dass jeder die Inputs so für sich auslegen kann, wie er sie gerade braucht in seiner Einkaufsabteilung, ne?
Ja, wobei das eben erfordert dann an der Stelle eben auch die eigenständige Transferleistung, sagen, damit meint er das und Fallstudien jetzt in der Automobilindustrie macht man das so und in der Lebensmittelindustrie macht man das so, die sind jetzt zum Beispiel nicht mit drin, sondern diese Transferleistung, okay, was bedeutet das für mich und mein Unternehmen, die ist jetzt in dem Buch nicht so ausgeprägt natürlich, aber die Methode, die damit peinige ich zum Beispiel dann auch meine Studierenden einmal pro Jahr, die funktioniert auch, wenn man über Star Wars nachdenkt oder über die Versorgung von Berghütten oder aber natürlich auch die Versorgung von Industrieunternehmen.
Ich weiß nicht, ob das so ist wie bei Podcasts. Ich würde Folgen mit mir selber ungern nochmal anhören. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht hast du das bei deinem Buch auch, aber wenn du jetzt dein Buch selber kaufen würdest und nicht Autor wärst, sondern Leser, was würdest du kritisieren?
Das ist eine echt schwierige Frage, weil sie, wenn ich jetzt nichts sage, dann wirke ich so selbstherrlich in Anführungszeichen. Wirklich interessante Frage. Wenn ich es als Akademiker kaufe, das ist ja auch mein Hauptberuf, dann würde ich wahrscheinlich sagen, methodisch ist da noch nicht sozusagen alles ausgewälzt und das wirkt jetzt teilweise wirkt jetzt schon ein bisschen nach Beratersprech und weniger nach Akademikersprech. Und dann würde mir auffallen, dass zum Beispiel nicht seitengenau zitiert wird, obwohl es ein sehr, sehr langes, vergleichsweise langes Literaturverzeichnis gibt. Aber das Raussuchen von Seitenzahlen, wenn ich so ein Buch schreibe, die ist mir typischerweise zu anstrengend. Aber bei Studierenden würde ich meckern, dass sie es nicht seitengenau zitiert haben. Ich glaube, doch, das sind doch ausreichend Punkte, um noch bescheiden zu wirken.
Das heißt, du kritisierst deine eigene Hemdsärmeligkeit.
Meine eigene Hemdsärmeligkeit. Aber das kann man doch auch positiv sehen, ja.
Total, absolut in Ordnung. Und ich glaube, es ist denen, die gar nicht so theorienah sind, dann auch ganz angenehm, wenn du ein hemdsärmeliges Buch rausgibst.
Ja, wobei das natürlich, da fällt mir dann doch noch was ein, natürlich auch Leute geben wird, die sagen, ich hätte es gern noch ein bisschen mehr vorgekaut sozusagen, noch ein bisschen stärker ausgeführt. Wie sieht das in der Realität aus? Ich bin bei der Methode, weil ich sie eben auch tatsächlich in Praxisprojekten einsetze, einigermaßen stolz drauf, dass ich sage, die funktioniert in ihren Grundzügen oder bis zu einem gewissen Niveau genauso bei egal welcher Art von Unternehmen. Ja, und der Schlüssel bei der Methode ist, dass man das Unternehmen voranstellt und sagt, wer bist du als Unternehmen? Damit kann ich auch ableiten, was der bestmögliche Einkauf für so ein Unternehmen ist. Das erfordert, wie gesagt, eine gewisse Transferleistung. Aber wenn man die mal geschafft hat, glaube ich eben schon sehr stark daran, dass man dann auch genau für dieses Unternehmen genau das findet, was es braucht. Leute, die eben sagen, nee, ich will noch klarer gezeigt bekommen, was der perfekte Einkauf ist und ich suche mir dann für mein Unternehmen das Richtige raus, da ist vielleicht dann die Brücke sozusagen zu schmal, die ich da gesetzt habe.
Ist das das, was du verändern würdest, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du eine schon an der Planung von Einkauf 4.0 Version 4 bist, aber ist das was du noch anpassen würdest, dass das wie eine Anleitung zur Nutzung des Reifegradmodells vielleicht?
Also es ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich mitnehmen werde. Jetzt habe ich für die letzte Auflage 4 Jahre gebraucht oder 5 Jahre, wenn man End-to-End rechnet. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das in 5 Jahren. Also ich, wie gesagt, ich glaube, das Wesentliche, wenn wir es so nennen dürfen, Kernkompetenz des Buches, ist es, modernen Einkauf verdaubar in kompakter Form darzulegen. Dann würde ich, glaube ich, an dem Grundkonstrukt nichts ändern. Ja, aber ich weiß nicht, meine Lektorin vom Verlag, die reagiert zumindest, wenn ich Buchvorschläge mache, selten negativ. Insofern, wenn es mich dann reißt, dann kann ich ja auch ein ausführlicheres Buch schreiben, dann muss ich mir einen neuen Namen überlegen.
Was würdest du sonst, was glaubst du, wohin geht's? Greif mal in die nächsten oder guck mal in die nächsten 5 Jahre, vielleicht hast du ja eine magische Kugel. Was wäre Teil der Vision 4, Einkauf 4.0?
Also ich glaube, aktuell sehen wir schon die Technologiesprünge, was das Thema KI angeht, in schnellerer Abfolge so kommen, dass es dann am Ende nur noch in Anführungszeichen ein Umsetzungsproblem ist. Das heißt, dass das Thema sicherlich KI da als Technologietreiber relevanter wird. Andere Einflüsse wie zum Beispiel Nachhaltigkeit haben sich eher so fühlen sich gerade, glaube ich, oder fühlt man gerade eher so ein bisschen auf dem Rückzug. Und dann kann man jetzt sagen, typisch Professor, weil der lebt ja am Zukunftspersonal, aber ich glaube ich auch immer noch stärker an Kompetenzentwicklung, Teamentwicklung, Personalentwicklung im Einkauf. Ja, dass wir Technologie ist sozusagen der Ast, der auch ein Stück weit unbeeinflusst von uns sich weiterentwickelt wird, wenn wir im Einkauf an die großen Themen, an die großen Entscheidungstische ran wollen, dann wird in den nächsten 4, 5, 10 Jahren das Thema, welche Leute habe ich dafür, wie entwickle ich mich auch als Person im Einkauf oder Einkaufsverantwortlicher weiter, wie schaffe ich eine Kultur. So ein Verständnis, glaube ich, ist aus meiner Sicht noch wichtiger, weil, und das ist tatsächlich auch ein Gedanke, der mich schon bei der zweiten Auflage beschäftigt hat und vermutlich dann auch bei der vierten Auflage nochmal beschäftigen wird, ist, die ich hiermit also androhe, ist, wenn wir alles automatisieren, alles, dann brauchen wir wirklich keinen Einkauf mehr. Also müssen wir als Einkaufsorganisation die Themen bilden und wieder, also die Themen sozusagen in unser Geschäftsmodell Einkauf aufnehmen, die eben nicht so einfach über KI oder einfachere Lösungen automatisiert werden können. Und das sind dann eben Beziehungen, das sind Innovation und Kreativität. Und das, glaube ich, ist eher das Zukunftsthema für den Einkauf als Differenziator. Und KI und Digitalisierung wird da eher Hygienefaktor im Sinne von bildet das ab, was sowieso automatisiert werden kann.
Für mich drängt sich da meine, zumindest für heute, letzte Frage auf an dich. Glaubst du denn, dass der Einkauf 4.0 so das Ding ist, mit dem sich der Einkauf im Moment am meisten beschäftigen sollte? Du hast jetzt schon Personalwesen angesprochen, aber das mit in 4.0 einsortiert. Was siehst du noch als Top-Themen?
Naja, ich glaube, dass ich, also um nochmal auf den Begriff zurückzukommen, dass Einkauf 4.0 sozusagen für mich eben auch eine sehr ganzheitliche Definition ist, nämlich eben der Einkauf im digitalen Zeitalter und da gehören nun mal Menschen dazu. Ob ich jetzt da noch ein absolutes singuläres Top-Thema drin sehe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mir immer wünschen, dass das Thema Innovation, also das Thema Heranführen von Innovationen ins Unternehmen aus der Lieferantenbasis, aus den Beschaffungsmärkten, aber eben auch Thema KI und Digitalisierung aus der Prozessperspektive, dass mir das Thema insgesamt noch ein bisschen zu kurz vorkommt. Aber das würde dann wieder auf den Punkt führen, was heißt denn Innovation für einen Einkauf? Und dann würde ich halt sagen, das heißt für jedes Unternehmen ein bisschen was anderes. Aber da, glaube ich, fände ich wichtig, eben den Blick über den Tellerrand organisatorisch, aber eben auch persönlich und das stärker noch daraus abzuleiten, was muss der Einkauf besser machen? Was können wir im Einkauf besser machen? Da ist dann schon sozusagen die eigene Nase, an dem man sich idealfall packen kann oder muss, dann das beste Navigationssystem.
Das heißt, Top-Thema wäre die eigene Nase anpacken und die Scheuklappen absetzen und über den Tellerrand hinausgucken.
Ja, und da auch wenig Selbstzufriedenheit. Sozusagen, ja, wir haben uns ja schon transformiert und der Einkauf war vor 20 Jahren ganz anderer. Das ist richtig, das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, aber wenn wir relevanter werden wollen, als wir es bisher sind, dann müssen wir eben uns schneller und gezielter weiterentwickeln, als das andere Funktionsbereiche im Unternehmen tun.
Also Einkauf 4.0 als iterativer Prozess.
Ein weises Wort.
Ha, danke. Florian, vielen Dank für deine Expertise, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, dass du ein wunderbares Buch geschrieben hast. Ich muss weg, die Buchhandlung bei mir macht zu. Ich muss eine neue Auflage von Einkauf 4.0 besorgen. Und ich freue mich aber schon drauf, wenn wir in 5 Jahren, hast du gesagt, sitzen wir wieder hier zusammen und sprechen über die vierte Auflage.
Ich notiere es mir.
Danke dir und bis dann.
Ciao, vielen Dank.
Sie hörten Kaufkraft, Der Entscheider Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.